Clara verzog das Gesicht, als Waldemar Frahm ihr auf der Straße entgegenkam. Seit sie vor einigen Wochen mit ihm aneinander geraten war, machte er sie in der ganzen Stadt schlecht. Dazu kam, dass er sie jedes Mal beschimpfte, wenn sie sich zufällig trafen. Auch jetzt trat er ihr mit höhnischer Miene in den Weg.
»Sie wird es noch bereuen, so despektierlich gewesen zu sein. Ich vertrete die Macht seiner Durchlaucht, des Fürsten, und wer mich beleidigt, kränkt seine Durchlaucht«, rief er laut genug, damit alle, die sich in der Nähe befanden, es hören konnten.
Höchst verärgert stellte Clara fest, dass einige, die sie für Freunde hielt, sich stillschweigend verdrückten. Kein einziger wagte es, ein Wort zu ihrer Verteidigung vorzubringen. Da der Amtmann von Königssee ihm freie Hand ließ, war Frahm in der Lage, jedem Bürger Steine in den Weg zu rollen. Während Clara verbissen schwieg, höhnte Frahm weiter.
»Sie wird sich noch wundern, wenn sie im Kerker seiner durchlauchtigsten Hoheit steckt und diesen kniefällig um Gnade anflehen muss.«
Clara kniff die Lippen noch fester zusammen, um ihm nicht Bemerkungen an den Kopf zu werfen, die sie doch einiges an Geld gekostet hätten. Dabei hatte der Kerl schon genug Schaden angerichtet. Obwohl sie bereits über 10 Jahre in Königssee lebte, nannten missliebige Leute sie nun wieder die Frau aus Katzhütte. Die Ehefrauen der fürstlichen Amtsträger in Königssee mieden sie mittlerweile, obwohl sie früher oft bei ihr zu Gast gewesen waren.
»Du elender Lumpenhund«,
dachte sie, als Frahm ihr sogar in Richtung ihres Hauses folgte, um sie weiter zu beschimpfen. »Warum müssen Leute so gemein sein, nur weil sie glauben, es sich leisten zu können?«
»Spricht sie nicht mehr mit mir«,
blaffte der Beamte sie jetzt an. Clara blieb nun doch stehen und musterte ihn angewidert.
»Weshalb sollte ich? Ich will doch nichts von ihm.« »Sprich mich so an, wie es meinem Rang gebührt. Ich bin ordentlich bestallter Beamter seiner durchlauchtigsten Hoheit Fürst Friedrich Anton. Wenn ich hier stehe, ist es so, als würde seine Durchlaucht höchstpersönlich hier stehen.«
Das fand Clara doch arg anmaßend. Weder war Frahm von Adel, noch wies er irgendeine Befähigung auf, die ihn für ein höheres Amt als das des fürstlichen Schuhputzers geeignet erscheinen ließ. Da sie ihrem Zorn jedoch nicht durch scharfe Worte Luft machen konnte, beließ sie es bei gezielten Sticheleien.
»Soll ich das so verstehen, dass ich euch ab sofort als durchlauchtigster Fürst oder fürstliche Durchlaucht anzusprechen habe?«
Frahm brach ab, denn ihm war klar geworden, dass er es zu weit getrieben hatte. Wenn dies dem Amtmann zu Ohren kam, würde dieser ihn wegen seiner Äußerung rügen. Auch wenn er hier als Beamter den Landesherrn vertrat, so stand doch der Fürst hoch über ihm.
»Nenne Sie mich so, wie es sich gehört. Also sehr geehrter Herr Assessor«,
erklärte er grimmig und machte kehrt. Einige Nachbarn, die ebenfalls bereits unter Frahms Bosheiten gelitten hatten, grinsten spöttisch hinter ihm her.
»Die Clara hat schon ein flinkes Mundwerk, muss ich sagen«,
erklärte einer.
»Das hat sie«,
stimmte jemand zu, während ein Dritter mit dem Kopf wackelte.
»Sie wird Acht geben müssen, dass es ihr nicht einmal zum Schaden gereicht. Herr Frahm untersteht direkt dem Amtmann, und der wacht im Namen des Fürsten über Königssee und das Umland.«
Clara zuckte nur mit den Schultern und legte die letzten Schritte bis zu ihrem Haus zurück. Dort hantierte Kuni in der Küche, ihre Nichte Liese fütterte das Schwein, während Martin und Lena unter Lieses Aufsicht den Kaninchen Grashalme hinstreckten, an denen diese knabbern konnten. Tobias fertigte im Keller zusammen mit seinem Vater Rumold Arzneien. Claras erster Blick galt wie immer ihren Kindern. Hilde lag in ihrer Wiege, die kleinen Fäustchen geballt, und machte deutlich, dass sie Hunger hatte. Da Lena und Martin in Lieses Obhut gut aufgehoben waren, konnte Clara ihr Hemd öffnen und Hilde aus der Wiege nehmen.
»Ich hab gesehen, dass Frahm hinter dir hergekommen ist. Hat er wieder dumm dahergeschwätzt?«
wollte Kuni wissen.
»Er ging so weit zu behaupten, wenn er wo stände, wäre es dasselbe, als wenn der Fürst dort stehen würde. Als ich ihn fragte, ob man ihn deswegen mit fürstliche Durchlaucht ansprechen müsse, ist er gegangen. Er ist ein unguter Kerl, dem sein Amt zu Kopf gestiegen ist«, erklärte Kuni. »Es ist ein Kreuz auf der Welt«, setzte sie seufzend hinzu und klatschte mit Schwung den Kloßteig auf den Tisch. »Frahm sollte sich vorsehen. Derzeit sind die Buckelapotheker unterwegs. Doch wenn sie im Herbst wieder zu Hause sind, braucht er sich im Löwen nicht mehr blicken zu lassen.«
Clara lachte bei den Worten, doch es klang nicht fröhlich. Ihr wäre ein friedliches Zusammenleben in der Stadt um vieles lieber gewesen als Zank und Hader. Doch genau darauf schien Frahm es anzulegen. Kuni stieß einen überraschten Ruf aus.
»Da kommt ein Wagen heran! Ich glaube gar, der will vor unserer Haustür stehen bleiben!«
Verwundert trat Clara ans Fenster und blickte hinaus. Draußen hielt tatsächlich ein einfacher, ungefederter Wagen, dessen Kasten gerade groß genug war, dass zwei Leute sich hineinsetzen konnten. Er blieb so dicht vor dem Küchenfenster stehen, dass es innen düster wurde.
»Offenbar wollen die zu uns«,
sagte Clara, als zwei Reiter von ihren Pferden stiegen und auf ihre Haustür zutraten. Sie entzog Hilde die Brustwarze und schloss ihr Kleid, während Kuni ein ums andere Mal den Kopf schüttelte. Schon klopfte es hart und fordernd an die Tür.
»Ich gehe«,
rief Kuni und verließ die Küche. Clara folgte ihr bis zur Tür und spähte in den Flur.
»Wohnt hier die Untertanen Clara Just, geboren zu Katzhütte?«
»Das bin ich«, erklärte Clara und trat mit dem Kind auf den Arm in den Flur, denn Kuni hatte es vor Schreck die Sprache verschlagen.
»Mitkommen«,
bellte der Mann, den seine Uniform als fürstlichen Landreiter auswies.
»Aber warum?«
Jetzt bekam es Clara doch mit der Angst zu tun, und sie fragte sich, ob Waldemar Frahm sich hinter seinen Vetter Wilhelm gesteckt hatte, um sie den Mühlen der fürstlichen Justiz auszuliefern. Dann aber sagte sie sich, dass dies eigentlich unmöglich war, denn ihre Auseinandersetzung mit Frahm war noch nicht so lange her, dass ein Bericht nach Rudolstadt kommen und dort die Behörden zum Eingreifen gebracht hätte haben können.
»Weiß nicht, ist ein Befehl«,
antwortete der Mann unfreundlich.
»Aber es muss doch einen Grund geben«, rief Clara und stieß Kuni an. »Schnell, hol Tobias herauf!«
Die Magd eilte los, während Clara verzweifelt überlegte, in welchen Albtraum sie geraten war.
»Einen Grund gibt es gewiss, ich kenne ihn aber nicht«,
sagte der Uniformierte und wies auf den Wagen.
»Los, einsteigen!«
»Ihr könnt mich doch nicht einfach so wegholen«, protestierte Clara und betete, dass Tobias rasch erschien. Da eilte dieser bereits zwei Stufen auf einmal nehmend die Treppe herauf.
»Was ist hier los?«
Nun fühlte sich der zweite Beamte bemüßigt zu antworten.
»Wir haben die Untertanen Just abzuholen. Weigert sie sich, müssen wir Gewalt anwenden.«
Tobias schluckte, begriff aber selbst, dass Widerstand sinnlos war und senkte den Kopf. »Weshalb tun die das?«
»Das habe ich mich auch schon gefragt, aber keine Antwort erhalten. Ich weiß nicht einmal, wohin es gehen soll«,
antwortete Clara bedrückt.
»Wir bringen dich nach Rudolstadt.«
Diese Auskunft war beunruhigend, denn es bedeutete, dass nicht hier in Königssee über sie gerichtet werden sollte, sondern in der Residenzstadt. Unter den Augen des Fürsten würde kein Richter es wagen, ein mildes Urteil zu fällen. Clara fragte sich, was die Gerechtigkeit in diesem Land wert war, wenn sie für ein paar harsche Worte, die sie vor kurzem zu einem nachrangigen Beamten gesagt hatte, gleich nach Rudolstadt geschafft wurde. Wahrscheinlich hatte Frahm ihre Bemerkung gehörig aufgebauscht und ihre Festnahme dringend angeraten, da die Landreiter so rasch gekommen waren, dachte sie verbittert. Unterdessen hatte Kuni sich gefasst und rasch ein paar Sachen zusammengepackt, die Clara ihrer Meinung nach in der Gefangenschaft brauchte, und reichte das Bündel einem der Männer.
»Hier, das muss mit!«
»Kann sie selber nehmen«,
knurrte der Kerl. Da schüttelte Clara den Kopf.
»Ich muss meine Tochter tragen.«
»Kann hier bleiben.«
»Nein, das kann sie nicht. Sie ist noch zu klein und braucht meine Milch. Oder will der Fürst etwa, dass sie stirbt?«
Claras leidenschaftlicher Appell zeigte Wirkung. Die beiden Uniformierten sahen einander an und schließlich steckte einer den Kopf nach draußen.
»Die Person will ihre Tochter mitnehmen. Die muss noch gestillt werden.«
Seine Worte galten jemanden, der es offenbar nicht einmal für nötig gehalten hatte, abzusteigen.
»Dann soll sie das Kind in drei Teufelsnamen mitnehmen. Und nun beeilt euch, oder glaubt ihr, ich will hier anwachsen?«
Trotz ihres Ärgers freute Clara sich, dass die beiden Kerle von ihrem Anführer angeschnauzt wurden. Wie es aussah, trat hier jeder, der im Rang höher stand, auf diejenigen unter ihm. Sie drehte sich zu Tobias um.
»Verzweifle nicht. Es wird gewiss alles gut werden.«
»Wenn nicht, werden einige in Königssee und Rudolstadt es bereuen«, antwortete ihr Mann flüsternd. Clara begriff, wie ernst es ihm damit war, und fasste mit der freien Hand nach seiner Rechten.
»Tu nichts Unbedachtes«,
bat sie ihn und küsste ihn. Danach atmete sie noch einmal kräftig durch und wandte sich zur Tür. Draußen legte sie Hildchen in den Wagen und ließ sich von Kuni das Bündel reichen, das diese für sie gepackt hatte.
Von den uniformierten Stoffeln dachte keiner daran, ihr beim Einsteigen zu helfen. Nun erst konnte sie einen Blick auf den Anführer ihrer Eskorte werfen. Er war wie ein Edelmann mit einem langschößigen Rock und Kniehosen bekleidet und trug selbst im Sattel Schnallenschuhe. Sein Auftrag schien ihm wenig Freude zu bereiten, denn er drängte die Männer, wieder in die Sättel zu steigen und ritt als erster los. Unterdessen hatte sich die gesamte Nachbarschaft eingefunden. Selbst Waldemar Frahm war herbeigeeilt und bedachte Clara mit höhnischen Blicken.
»Jetzt bekommst du, was dir zusteht«, rief er ihr nach.
»Das ist die Strafe für die unbedachten Worte, die Clara just zu Herrn Assessor Frahm gesagt hat«,
erklärte die Pastorin mit erhobenem Zeigefinger, während Martha, die eben heranhetzte, aufbrauste. Rumold trat unterdessen zu seinem Sohn und fasste ihn an der Schulter. »Was ist geschehen? Weshalb wurde Clara fortgeschafft?« »Ich weiß es nicht«, antwortete Tobias niedergeschlagen.
»Ich nehme an, dass die Ratte Frahm Clara in Ruderstadt verleumdet hat«, schimpfte Martha zornerfüllt.
»Das traue ich dem Kerl zu. Aber er wird es bereuen. Das schwöre ich euch.«